Grüß euch miteinander. Besonderige Tage. Ich habe meine Predigt mit dieser Überschrift überschrieben. Besonderige Tage. Wir feiern heute Palmsonntag. Von dem werde ich nicht so viel sagen, aber um das drumherum. Der Peter Köpfer hat es schon ein bisschen angetönt und er hat den Text schon gelesen von meiner Predigt. Beim heutigen Text finden wir eine scheinbar nebensächliche Einleitung. Eine Einleitung, die wir noch etwas genauer anschauen müssen. Es heisst, als sie am nächsten Tag Bethanien wieder verließen. Hauen Sie ein bisschen. Ist besser, hauen Sie noch ein bisschen. Ich probiere es nochmal. Ja, jetzt ist es besser. Gut, wir fahren weiter, gut. Als sie am nächsten Tag Bethanien wieder verließen, mit dem als sie wird der Tag in eine Reihe von besonderen Tagen eingeordnet. Schlag auf Schlag kommen bewegende Ereignisse über Jesus und seine Jünger hinein. Es ist die letzte Lebenswoche von Jesus und alles drängt auf seine Verhaftung und seinen Tod her. Die Zeit hat eine ganz bestimmte Stimmung gehabt. Wir können fast sagen, dass Jesus äußerlich gesehen depressiv war. Ihn hat etwas umgetrieben. Etwas hat an ihm genackt. Gegen das Gleiche hat ihn geplagt. Manchmal hat er darüber geredet, manchmal auch nicht. Er hätte auf die Menschen um ihn herum eingehen. Einer von diesen besonderen Tagen war der Tag von diesem grossartigen Demonstrationszug, wo Jesus umjubelt vor einer grossen Menschenmenge auf einem Eselfüllchen in die Stadt Jerusalem eingeritten ist. Das Ereignis, das wir heute feiern, mit dem Palmsonntag. Sie haben von Bethanien her über die Kuppe vom Ölberg müssen steigen. Und dort ist der laute Zug plötzlich stillgestanden. Alle Demonstranten, die diesem Zug gefolgt sind, müssen bleiben stehen. Was ist los? Zuvorderst ist etwas Komisches passiert. Da tut sich der herrliche Ausblick auf die Stadt auf und die Hauptperson von diesem Demonstrationszug gerannt. Ja, wo Jesus seine geliebte Stadt Jerusalem sieht, ist er in eine grosse Traurigkeit gekommen. Lass sich seine Gedanken erraten. Etwa, was kommt da alles auf Jerusalem zu? Nur weil sie nicht hören will, was Gott zu ihnen sieht. So lange habe ich mir Mühe gegeben um sie. Jetzt gehe ich in die Stadt, um zu sterben. Sie werden mich verurteilen und das Kreuz nageln. Jetzt jubeln sie noch Hosianna. Aber in ein paar Tagen rufen sie, kreuzigen sie. Der Lukas hat das Ereignis aufgrund von seinen Quellen ausführlicher beschrieben. Und wir spüren dort hier das Klagen im Grennen von Jesus. Ich lese nach Lukas 19, 42 bis 44. Wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde, nun aber ist es dir verborgen. Du siehst es nicht. Gott hat es verborgen. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast. Die Zeit, wo Gott dir begegnet ist, wo Gott in Jesus zu Jerusalem ist gekommen. Am anderen Tag, nach dem Demonstrationszug, kommt Jesus an dem Feigenbaum vorbei und sucht Früchte. Blätter sind ja dran. Darum kann man denken, dass auch Früchte zu finden sind. Auch wenn die Ernte erst im Spätfrühling ist, könnte man doch schon ein paar vorzeitige Figen oder mindestens ein paar Fruchtansätze finden. Schöne, gesunde Blätter hat der Baum getragen. Jesus hat Früchte gesucht. Aber nichts war. Keine einzige Frucht hat er gefunden. Jesus hatte Hunger. Zu dieser Zeit hat man kein Morgen gegessen. Zum Mittag war die erste Mahlzeit vom Tag. Jesus war der Hunger aber auch gewohnt. Und er hätte auch ganz gut auch ohne Feigen weitergehen können. Aber der Feigenbaum hat den Appetit geweckt. Sein kleiner Hunger war wie ein schwaches Bild für einen viel grösseren Hunger. Ein Hunger, der ihn umgetrieben hat. Der Hunger darum, dass Gottes Wille noch wird geschehen. Und dass in dieser Stadt doch mindestens noch ein paar Leute etwas von ihm verstehen würden, bevor er stirbt. Dass der Baum nicht einmal ansatzweise Früchte hat vorgebracht, hat erschreckend zur Situation gepasst. So tot, wie ein Baum ohne Früchte eigentlich ist, so tot waren auch die Einwohner von Jerusalem, die Weltlichen und die Frommen. Sie hat die Zeit, wo Gott ihnen durch Jesus begegnet ist, nicht erkannt. Ihnen ist nicht mehr zu helfen. Sie laufen ins Unglück. In diesen Tagen hat Jesus auch das Gleichnis von den Weinpächtern erzählt. Der Besitzer, ein Fürst, reist ins Ausland und vertraut sein Rebgut den Pächter an. Zur Zeit der Ernte will er seinen Anteil von den Früchten einfordern und schickt seine Knechte mehrmals, um den Anteil zu reichen. Aber die Pächter schlagen die Knechte vom Fürst ab, schicken sie mit leeren Händen zurück oder bringen sie um. Zuletzt schickt er seinen Sohn, weil er denkt, dass sie vor ihm Respekt haben müssten. Die Pächter sehen den Sohn, der das Weingut wird erben und beschließen sofort, dass er sterben muss. Dann können sie das Gut selber übernehmen. So ist die Situation in Jerusalem denn. Israels Führer verweigern Gott, was sie ihm schuldig wären. Sie töten seine Propheten und sogar seinen Sohn. Erschreckend ist, wie Jesus nachher weiterfährt mit der Frage, was wird nun der Besitzer des Weinberges tun? Er wird kommen und die Pächter umbringen und den Weinberg wird er anderen anvertrauen. Jerusalem muss untergehen und zerstört werden. 40 Jahre nach diesen Worten, im Jahr 70, ist es so passiert. So etwas kann Jesus nur mit Tränen in den Augen voraussagen. Jesus hat innerlich die ganze Zeit gerannt über das, was er über Jerusalem hat gesehen hat. Nicht über sein Sterben, nein. Zu dem hat er sich ja entschlossen gehabt. Aber über das Jerusalem, wo er für Katz besucht hat. Die Tragik, dass es sinnlos, absolut vergeblich kann sein, wenn Jesus zu Menschen kommt. Kann der Besitzer vom Weinberg, der Fürst und Herr, nicht ein bisschen milder mit diesen bösen Pächtern sein? Nein. Gott war mild und ist es gern noch Jahrhunderte, Jahrtausende lang. Für ewig, endlos. Das könnte ihm aber richtig Angst machen. Was wäre, wenn es gäng so weiterging mit dieser Welt? Wenn gäng weitergelogen und gestohlen, plaget und vergewaltigt wird? Wenn gäng gleich schlecht regiert wird? Es wäre die Hölle. Man muss fast sagen, Gott sei Dank geht die Welt einmal unter. Es muss ja so sein. Jerusalem muss untergehen. Besondere Tage. Du hast vielleicht gemerkt bei Textlesung, Zwischen diesen Texten aus dem Markus, wo es um einen Feigenbaum geht, ist auch noch das Ereignis der Tempelreinigung. Da, wo Jesus nichts, weder Käufer, Uverkäufer, Händler, Geldwechsler und Hektik getroffen hat. Dabei hat Jesus im Tempel gesucht, ob er nicht einen würde finden, der könnte begreifen, wer das Jerusalem besucht hat. Am Abend hat sich der kleine Trupp wieder auf den Rückweg nach Bethanien gemacht. Unterwegs ist einer von den Jüngern geblieben stehen und hat voll Bewunderung und Stolz auf den Tempel zurückgeschaut. Und vielleicht hat sogar das Abendlicht die ganze Stadt in ein schönes Licht verwandelt. Er sagt zu Jesus: Meister, sieh doch, was für mächtige Steine und was für prachtvolle Bauten. Jesus, innerlich am Grennen, sieht fast beängstigend trocken. Die beeindrucken die gewaltigen Bauten. Kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Oben auf dem Ölberg hockt Jesus noch einmal ab. Vielleicht gerade neben dem Feigenbaum. Nur 4 Jünger waren bei ihm. Die anderen waren wahrscheinlich schon vorausgegangen nach Bethanien. Wenn ein Rabbi abgehockt ist, war das nicht gängig nur, weil er eine Verschnaufpause braucht. Manchmal war es auch ein Zeichen, dass er etwas lehren wollte. Es heisst ja etwa, er setzte sich und lehrte sie. Jetzt hat die Jünger Gelegenheit gefunden, ihn etwas zu fragen, was ihnen auf dem Herz gelegen ist. Sag uns doch, wann wird das geschehen und an welchem Zeichen werden wir erkennen können, dass die Erfüllung all dieser Dinge bevorsteht? Das fragen sie ihn. Die Antwort, die Jesus jetzt gibt, wird als Endzeitrede bezeichnet. Er redet von dem, was wird geschehen, wenn Jerusalem untergeht. Von all diesen schrecklichen Ereignissen, die dieser Stadt warten. Und dass jeder einzeln parat sein müsse. Wenn man das liest, merkt man, dass er nicht nur vom Untergang von Jerusalem redet, sondern gleichzeitig auch darüber heraus hat geschaut. Über die Menschheitsgeschichte raus bis zum Ende der Welt. So hat die Rede die nahe Zukunft von Jerusalem betroffen, aber gleichzeitig auch die Zukunft der Welt. Beim Lesen der Endzeitrede begreift man, dass Jesus innerlich gerannt hat, wie er sich mit dieser Zukunft befasst hat. Jetzt ist Jesus mit seinen Jüngern wieder zurück nach Bethanien gekommen. Das letzte Mal. Zum Übernachten. Die letzte halbwegs normale Nacht. Jesus wird nur noch einen einzigen Tag übrig bleiben, um sich Zeit für seine Jünger zu nehmen. Eine Frau wird ihn salben, ohne zu wissen, dass das schon zu seinem bevorstehenden Tod gehört. Am Abend wird er wieder in die Stadt gehen, für das Passafest zu feiern und es für seine Jünger mit dem Abendmahl zu verbinden. Dann wird man ihn im Garten Gethsemane verhaften. Das ist der Hintergrund von diesen Ereignissen, die besondere letzte Zeit von Jesus. Auf diesem Hintergrund kehren wir jetzt wieder zurück zur Geschichte mit dem Feigenbaum, und zwar zum zweiten Teil. Am nächsten Tag wieder unterwegs von Bethanien nach Jerusalem, sind sie wieder an diesem Feigenbaum vorbeigekommen. Und da haben sie gesehen, dass er abgestorben war. Total verdorrt, bis zu den Würzen. Ist es auch an Petrus ein bisschen unheimlich gewesen, als er das gesehen hat? Was würde Jesus dazu sagen? Rabbi, schau, der Feigenbaum, den du verflucht hast, er ist verdorrt. Vielleicht hat der Petrus in diesem Moment gespürt, wie ernst es ist, wenn man nicht mit Gott lebt und ihn nicht aufnimmt. Vielleicht hat er sein eigenes Versagen geteicht. Und was passiert denn mit mir? Ich habe mich zwar für Jesus entschieden. Ja, ich bin ein Nachfolger von ihm. Aber was mache ich für Sachen? Ich fahre rein, rede ohne zu studieren und mache viel falsch. Hätte Gott noch Geduld mit mir? Oder passiert mit mir am Ende das Gleiche wie einem Feigenbaum? Wäre nicht sogar die gerechte Konsequenz? Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und was ist die Antwort von Jesus? Sie ist verblüffend. Habt Glauben an Gott. Glaubt an Gott. Weißt du, wenn du mit dir selber nicht mehr zu Schlag kommst und du dir mit Recht nicht mehr kannst trauen, wenn du an dir selber zweifelst, und wenn dir in den fürchterlichen Krieg hineinkommt, wo Jerusalem untergeht und vom Tempel buchstäblich kein Stein mehr auf dem anderen bleibt, wenn dir in die Zeit hineinkommt, dann müsst ihr es machen. Habt Glauben an Gott. Je schlimmer es wird, desto mehr musst du Gott vertrauen. Das darfst du, weil der Gott trotz allem noch über allem ist, auch über deinem kleinen Leben. Der Gott dreht auch dich. So war es auch. Wir wissen, wie der Petrus Jesus verleugnet hat. Aber Gott hat ihn gehalten. Christus hat ihn wieder zurückgereicht, nach Ostern, und hat ihn wieder in seinen Dienst gesetzt. Hab Glauben an Gott. Er stellt dich wieder auf. Er wird dich tragen. Denken wir an die letzte Zeit auf dieser Welt, wo Verfolgung immer mehr zunimmt, wo Sünde immer fieser wird, wo alles vergiftet ist, der Boden, die Luft, das Wasser, wo die ganze Wirtschaft nur noch aus Log und Trog und aus Ausnutzung zu bestehen scheint, wo die Schwachen gnadenlos unterdrückt werden. Genau da gilt, habt Glauben an Gott. Das ist das Thema der Offenbarung. Viele halten sie für ein Schreckensbuch, aber eigentlich ist es ein Trostbuch. Die furchtbaren Sachen werden gesehen für das Zeigen, Gott hat es in Hand. Er weiß, was wird kommen und in was für Nöte ihr werdet kommen. Aber er hat noch fest und stellt noch auf. Gott ist für euch da. Habt Glauben an Gott und vertraut ihm ganz. Sogar, wenn ihr in diesen schwierigen Zeiten umkommt, gilt für euch, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Komisch, wie nachher Jesus weiterfährt. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer, und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Meint er, wir können zu einem Berg sagen, löpf dich ab, und dann wird er durch die Luft schweben und sich ins Meer senken und wird vielleicht eine Insel bilden. Der Satz ist nicht als Zauberformel gedacht. Wenn man dem Wort aufheben nachgeht, findet man heraus, was Jesus sagen wollte. Im Deutschen kann man das Wort ja zum Beispiel brauchen, um zu sagen, dass etwas beendet ist. Und wir brauchen das ja im Berndeutschen etwa so. Eine Sitzung aufheben bedeutet ja nicht, dass sie auf einmal in der Luft umschwebt, sondern dass sie fertig ist. Schluss. Lest man ihr Bibel von Sachen, die ins Meer geschossen werden, dann bedeutet das gerne die totale Vernichtung. Wenn jemand, ein junger Mensch, der Jesus glaubt und mit ihm lebt, verführt, dann wäre es besser für ihn, wir würden einen Müllstein ihm um den Hals bringen und ihn im Meer versenken, was am tiefsten ist. Das heisst, ihn zu vernichten, das Schluss ist mit ihm aus ihrer Verführung. Oder wo die Ägypter, der Hebräer, durch das Schilfmeer nachgejagt sind und dabei elendiglich umgekommen sind, hat Hebräer gesungen, Ross und Reiter warfen ins Meer. Sie sind alle getrauchen. Es war ganz Schluss mit ihnen. Wenn der Berg ins Meer versenkt wird, dann geht es ihn also nicht mehr. Er ist vom Erdboden verschwunden. Welcher Berg denn? Welchen Berg sieht man denn vom Ölberg aus, wo das Gespräch ja stattgefunden hat? Der Berg ist der Tempelberg, das Zentrum von Jerusalem, das Zentrum von einer vertreiten Frömmigkeit. Eine Frömmigkeit, die zwar Gott auf Gottes Wort basiert hat, aber das Wort ganz verdreht hat. Mit dem Berg wird gleich Schluss sein. Wo Jesus die Zukunft hat vor Augen gehabt, hat er gerannt. Ich denke, dass dann die Jünger ihren Meister kaum verstanden haben. Wenn man zu ihrer Zeit vom Bergenversetzen hat geredet, hat man nicht an die Vernichtung der Berge im Meer gedacht. Man hat sie lieber als Baumaterial gebraucht. Im Strassenbau hätte man eigentlich ganze Berge können brauchen und mit ihnen ganze Täler können auffüllen. Manchmal gibt es aber auch Berge von anderen Problemen, wo man nicht in Baumaterial verwandeln kann. Ist es das gewesen, was den Jüngern Angst gemacht hat? Jesus hat vom Krieg geredet, der tatsächlich keine 40 Jahre später über das Land ist hineingebrochen. Und dahinter deutet sich die schreckliche Sache von einem endzeitlichen Weltuntergang an. Oder welcher Mensch kennt keine Probleme, die er unmöglich bewältigen kann? Manchmal braucht es nicht einmal Berge. Manchmal sind es ganz kleine Sachen. Und wir können es unmöglich mehr bewältigen. Habt Glauben an Gott. Ich weiss, das klingt so richtig gut am Sonntag, in einem Gottesdienst. Habt Glauben an Gott. Kaum ist es Montag, kommen die fiesen Hügel, werden zu Bergen, und wir kommen nicht mehr drüber. Ein schwieriges Gespräch. Aufgaben, die uns drücken wird, wo wir nicht wissen, wie lösen. Finanziell wie nicht. Vielleicht keine Arbeit. Eine schwere Krankheit. Manchmal längt schon ein Halsweh. Oder Leiden und Tod. Jesus, der gesehen hat, mit Glauben an Gott, hat selber felsenfest dran festgehalten. Nicht theoretisch. Wo er die grösste Not war, der schreckliche Tod vor Augen. Er konnte nicht mehr schlafen. Blut geschwitzt, buchstäblich am Boden gelegen, mit der Faust auf die Erde doppelt. Weil er es fast nicht ertragen konnte. Im Garten Gethsemane. Er hat alles Gott übergeben. Er hat bedingungslos gelobt. Das ist der einzige Weg, um die Zukunft auszuhalten. Christen können unmögliche Sachen machen, wenn es Gott will. Unter Gottes Segen können sie unmögliche Lasten tragen. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. Darum müssen wir beten. Wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Wenn wir wissen, was Gott will, wird er es machen. Wenn wir wissen, was er nicht will, macht er es nicht. Jetzt gibt es liebe Christen, die sich einbilden, wenn ich nur ganz fest glaube, dass er es macht, dann muss er es machen. Das ist natürlich Blödsinn. Was heisst denn beten? Sicher nicht vor Gott herstehen und aufzählen, was man von ihm haben sollte. Eine mehr oder weniger lange Wunschliste, die er bis so gut zu erfüllen hat. Nein, beten heisst bitten, nicht bestellen. Bitten heisst fragen. Gott, willst du das, was ich möchte? Du allein entscheidest. Was hast du im Sinn? Nicht, was ich will, sondern was du willst. Zeig mir doch, was dein Wille ist. Wenn Gott dann sieht, ja, was du erbittest, will ich tun, dann können wir sicher sein, dass er das so machen wird. Eines Tages wird es passieren. Das war ein kleines Stückchen Gebetstraining für die Jünger. Einfach so viel, wie die Jünger in diesem Moment begreifen konnten. Was ist gut, wenn wir so für uns nehmen. Jesus hat weit darüber hinausgesehen, bis zum Ende der Welt, von Gott bestimmt, von Gott tragen. An den ewig grossen Gott sollen wir uns halten. Mit dem Gott dürfen wir leben. Wieso wird kommen? und am Montagmorgen. Habt Glauben an Gott. Nächsten Freitag feiern wir Karfreitag. Der Tag, wo Jesus so schrecklich hat müssen sterben am Kreuz. Wir können diesen Tag nur feiern, weil wir wissen, dass Ostern nachkommt. Und da bin ich froh darüber. Der Lichtblick über diese düsteren Tage, über diesen Karfreitag und nachher Ostern, mit dieser Bestätigung, der Gott ist es wert, an ihn zu glauben. Der Gott dreht durch. Nicht theoretisch. Der Gott hat alles in seinen Händen und in seiner Macht. Und der Gott will letztlich auch, dass wir uns dürfen freuen und feiern. Mit dem Glanz von Ostern in unseren Augen und in unserem Herz. Hab Glauben an Gott. Amen. Ich bete. Danke, Vater im Himmel. Bist du ein Gott, dem wir bedingungslos vertrauen dürfen. Und das lässt sich so schnell sagen, in einem Gottesdienst, in einer Predigt, auch wenn es dann hart auf hart geht, im Alltag, sind wir manchmal so schwach im Glauben. Ja, ich will dir gerne mehr vertrauen, gerne mehr dir glauben, du stehst drüber. Du hast Karfreitag gescheicht, du hast Ostern gescheicht für uns. Du drehst durch, du machst alles neu und du hast den Überblick. Danke, Vater, dürfen wir mit der Gewissheit, dass du ein Gott bist, der alles vermag, in den Alltag rausgehen, den Montag in Angriff nehmen. Du bist da. Amen. Nach dem nächsten Lied würden wir einen Teil machen, wo ihr eure Gedanken, euer Erlebnis dürftet mitteilen oder vielleicht mit Gott hat gemacht, mit eurem Glauben, vielleicht aber auch mit eurem Nicht-Glauben, was euch bewegt hat. Nach dem nächsten Lied, und das nächste Lied singen wir ab dem Beamer, wer bittet, dem wird gegeben.